Wir haben heute ja landläufig, so wie es der Volksmund sagt, den Heiligen Abend. Und ich denke einfach, man muss sich nüchtern, sachlich, auch als Gläubiger, der der Bibel glaubt, mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und es ist einfach so, es ist Fakt, der Jesus, so wie es der Harald gesagt hat, ist geboren zu Bethlehem. Und es ist etwas ungeheuer Wichtiges, dass der Sohn Gottes die Himmel verlassen hat und ein Mensch geworden ist wie wir. Nun gibt es halt ein Problem mit Weihnachten. Wie alles, was von Gott getan wurde und gegeben wurde, wird in der Regel vom Teufel missbraucht. Und Weihnachten ist halt dieses Fest, wo man die Leute systematisch etwas eingetrichtert hat, das eigentlich geistlich falsch ist. Dass wir uns nicht falsch verstehen, möchte ich nicht über Weihnachten reden heute Morgen. Ich möchte bloß ein paar Dinge dazu sagen. Und zwar, es ist einfach so, man hat diese Liedlein komponiert und diese Liedlein verbreitet, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde wieder. Man hat hier einen Kult draus gemacht, wo man die Geburt Jesu in einer Art und Weise hochstilisiert hat, wie es biblisch eigentlich gar nicht richtig ist. Die Bibel kennt das Fest zum Beispiel nicht, wohingegen sie das Passafest, landläufig Ostern genannt, wo sie das Pfingstfest, die Ausgießung des Heiligen Geistes, massiv anführt und auch bringt für die Gläubigen. Ich habe jetzt nicht einmal was dagegen, wenn jemand die Geburt Jesu feiert. Aber ich habe ein Problem mit. Und zwar, es ist nachweislich, dass in dieser Zeit die Menschen seelisch, wir haben es heute schon beim Brotbrecher gehört, wir haben es vom Harald schon gehört, dass in dieser Zeit die Menschen seelisch hochgepusht werden. Da werden die Leute fast in einen Taumel versetzt von seelischen Gefühlen. Nun warnt uns die Heilige Schrift im Jakobusbrief eindeutig davor und sagt, es gibt eine Schiene, die der Teufel benutzt und die Bibel nennt sie irdisch, seelisch, dämonisch. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel, und das ist interessant, wenn man dem nachforscht, ich bin einmal den Demoskopen nachgegangen wegen der Selbstmordrate in Weihnachten. Seltsamerweise ist die Selbstmordrate in Weihnachten gar nicht unbedingt das Problem, sondern die danach. Wenn es rum ist, dann kommen die Selbstmorde auf. Und ich denke einfach, es ist etwas Wichtiges, dass man sich hier, so wie es auch der Harald in der Einleitung gesagt hat, in diesem Beispiel von Wilhelm Busch, dass man sich bewusst ist, das, was hier produziert wurde, die Verpackung, die ist sicher vom Teufel, da brauchen wir nicht reden. Aber der Inhalt, der ist von Gott und mir geht es heute Morgen um den Inhalt. Nur noch informativ. Es ist so, die Geburt Jesu fiel. Da kann man nachprüfen aufgrund von Sternenkonstellationen. Man könnte jetzt darüber reden, dass es der Stern ist im Sternbild des Löwen, wo der Löwe von Juda geboren wird und alles ähnliche. Aber es ist ein Phänomen, das fast nicht erklärbar ist, wie bestimmte Konstellationen auch im Himmel mit den jüdischen Festen zusammenfallen. Und es gab hier im Jahre 3759, das ist das jüdische Jahr, das von den Juden gezählt wird, und wir wissen ja, dass die Juden, weil sie die Jahre der Schmach nicht zählen, einfach immer 242 Jahre weglassen. Also wenn ihr einen jüdischen Kalender seht, heute mit 5000 nochmal was, müsst ihr immer die 242 dazu zählen und dann habt ihr das wirkliche Datum und dann zählt ihr genau, es ist unser Datum plus 4000. Und dann bist du nämlich im ersten Tischri, das war der Monat zwischen September und Oktober des Jahres 3759, wenn man die 242 dazu zählt, dann bist du genau im Jahre 4001 seit der jüdischen Zeitzählung und dann hast du der 3.9.3 vor Christus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Jesus am 24. 25. Dezember geboren wurde, ist gleich null. Er wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Herbst geboren und zwar wahrscheinlich beim jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah. Und dort war auch die ganze Konstellation. Dort war auch die Volkszählung, die in der Bibel beschrieben wird, in diesem Jahr. Und wenn man das sich so alles vergegenwärtigt, dann sieht man einfach nüchtern sachlich, dem Teufel ist hier gelungen, irgendwas aufzubauen, wo in Wirklichkeit, so wie es auch der Harald uns gezeigt hat, der Inhalt entscheidend ist. Und ich heute Morgen über etwas rede, und zwar über einen Ort, und zwar über den Ort Bethlehem. Und zwar Bethlehem steht symptomatisch für dieses entartete Weihnachtsfest. Wenn man Bethlehem sagt, dann denkt jeder, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Dann denkt man an der Krippe, dann denkt man an ein Kind. Aber es ist was viel Wichtigeres, und das ist mir heute Morgen wichtig. Was hat Gott mit Bethlehem gewollt? Was heißt Bethlehem? Bethlehem ist ein jüdisches Wort und heißt Bethlehem. Das heißt Haus des Brotes. Beit ist das Wort für Haus, und lechem Haus des Brotes. Und jeder Bibelkundige weiß dann sofort, was hier wohl gemeint ist. Gott gibt das Brot des Lebens, wo er den Lebenshunger jedes Menschen nachhaltig bis in Ewigkeit stillt an diesem Ort. Und wir Menschen, wir machen ja Orte zu Schlagworten. Es ist ganz klar, wenn heute jemand sagt Auschwitz, dann denkt man die Judenverfolgung, an die Vernichtung, an dieses schreckliche Geschehen, an diesen Holocaust. Wenn man heute bestimmte Wörter benutzt, dann ist immer mit diesem Wort etwas verbunden, vor allem auch mit Orten, wo man sofort sagt, aha, dort ist dort das und das geschehen. So ist es mit Bethlehem. Und ich möchte heute Morgen dieses Wort Bethlehem rausbrechen aus dieser Weihnachtstradition, einfach in den biblischen Zusammenhang stellen, dass wir verstehen, was mit Bethlehem ist, dass wir auch, wenn die Leute sagen, Weihnachten, Bethlehem, dass wir ihnen antworten können, und zwar biblisch. Ich möchte nämlich etwas betonen. Es kam heute schon beim Mahl auf und ist auch jetzt in der Einleitung schon da. Und das zeigt mir auch, dass Gott diese Linie heute will. Und zwar, es ist so, Gott wollte nichts Kurzfristiges, Seelisches, Aufputschendes, das nicht hilft auf Dauer. Das ist grundsätzlich, Gott ist immer langfristig. Wir haben gelesen, als die Zeit erfüllt war, im Galater. Das steht im Griechischen, Chronos. Das heißt, als die ganze Jahrhunderte von der Prophetie her, vom Jesaja, vom Tausende dann, wenn man 1. Mose nimmt, als die ganze unendlich lange Zeitspanne abgelaufen war, die Gott festgesetzt hat, wo er langfristig etwas vorbereitet hat, dann war die Erlösung. Das heißt, Gott zielt immer auf eine langfristige Erlösung. Das heißt, Gott will etwas. Wisst ihr, die Menschen sind ja fast leutselig an diesen Tagen. Plötzlich hat man das Herz für die Familie. Plötzlich zieht es einem zu der Familie. Plötzlich kriegt man diese seelische Wallung, wenn man diese gewaltigen Lieder hört. Die sind ja teilweise gewaltig. Nur der Text ist manchmal ein Unsinn. Wenn du vom Tannenbaum singst oder von Ähnlichem. Aber da siehst du einfach etwas. Da ist, ein Mensch hat hier Bedürfnisse. Der Mensch hat hier Sehnsucht nach Frieden. Es ist wirklich das Fest des Friedens. Meistens, wenn es sich dann den Streit ausartet, je länger es geht. Aber das sei dahingestellt. Aber diese Grundsehnsucht, die bricht hervor. Und die wirklich nutzt der Teufel aus und befriedigt sie bei Menschen mit Papier, so wie der Harald gesagt hat. Gott hatte einen ganz anderen Plan. Er wollte etwas, das nicht zählisch ist, das nicht 3 Tage im Jahr aufgeputscht wird, das nicht von Festessen geprägt wird. Und wehe denen, die hier zum Beispiel keine intakte Familie haben, wehe denen, die hier nicht mitmachen können, das sind die Ärmsten der Armen, weil die gehen dann doppelt kaputt. Das, was sowieso nichts taugt, wird ihnen auch noch vom Teufel vorenthalten, dann werden sie 2-mal ins Elend gestoßen. Und das ist das Drama. Aber Gott, der lebendige Gott, hatte, als er in Bethlehem seinen Sohn Mensch werden ließ, etwas völlig anderes im Sinn. Er hatte im Sinn, etwas Langfristiges zu geben. Er hatte etwas im Sinn, das nicht seelisch wirkt, sondern das geistlich wirkt. Und das nicht wirkt an 3 Tagen im Jahr, sondern bis hinein in die Ewigkeiten. Das war das Ziel Gottes, was er tun wollte. Und er wollte eine ewige, eine völlige, eine totale Errettung. Er wollte, dass dieser Friede, der dann in den Familien anfänglich auch herrscht, dass dieser Familie der Normalzustand ist. Er wollte dieses innere Gefühl des Befriedigtseins, diese Aufwallungen, die dann in der Seele eines Menschen vorhanden sind, wollte er als Dauerzustand, als etwas Geistliches im Herz des Menschen installieren. Das heißt, er wollte ihn völlig zurechtbringen. Und das ist auch der Grund, warum die Geburt Jesu dann geschah. Ich lese uns dazu aus Matthäus 2, die berühmten Verse 1 bis 6. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und als der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm, und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Jetzt haben wir die klassische Ankündigung, die Prophetie, die sich hier erfüllt. In Bethlehem wird es geschehen. Die Parallelstelle ist im Lukas 2, in den ersten 7 Versen. Wenn man sich das jetzt in Ruhe anguckt, dann sieht man plötzlich, was wollte Gott? Wisst ihr, wenn die Menschen wenigstens dann noch an Weihnachten hingehen würden und bevor sie ihre Zeremonie abziehen, dass man richtig versteht, das Papier ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Ich habe früher hier auch denken müssen, ich müsste kämpfen, ist mir heute eher egal. Sondern es geht um was anderes. Wenn die Menschen hier hingehen würden, ihre Bibel aufschlagen würden, würden beginnen, den Menschen das zu lesen, was die Bibel sagt über das Kommen des Erlösers, dann hätten wir wenigstens noch was sitzt. Und zwar, er sagt hier, dass in den Tagen praktisch des Kaisers Augustus der ganze Erdkreis, das heißt die Ökumene, sprich die ganze römische Welt praktisch erfasst werden sollte. Und dann wird beschrieben in Vers 4, es ging aber auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Geschlecht und Haus Davids war. Und dann ist so in Vers 7, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Ich habe es gesucht, habe es nicht gefunden. Aber ich bin fast sicher, dass es Fruchtenbaum war, dieser amerikanische Jude Christ, der das beschrieben hat und sagte, dass diese Windeln eine Wirklichkeit, weil diese Höhle auch als Grabstätte benutzt wurde, Leichentücher waren. Und das würde bedeuten, der Herr Jesus ist gewickelt worden mit Leichentüchern. Und damit war dieser große Plan Gottes, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um zu sterben, hier letztendlich vollführt. Gott hat den Sohn gegeben. Wisst ihr, wenn wir Kinder sehen, dann beten wir ja mit den Kindern und haben Hoffnung, dass sie eine Zukunft haben. Gott hat seinen Sohn gegeben mit einem einzigen Ziel, ihn sterben zu lassen. Er war der Kandidat für den Tod von der ersten Minute an, weil Gott uns durch ihn erlösen wollte. Und wenn man das dann sieht man auch die Windeln ein bisschen im anderen Licht. Und sieht das nicht so seelisch, sondern dann sieht man, hier ist was Brutales geschehen, was Gewaltiges. Dann versteht man, warum man keinen Raum in der Herberge hatte, warum man so Höhle musste. Man sieht, wie hier die Hand Gottes dahinter ist, von der ersten Minute an. Mir das fasziniert, wie die Sternenkonstellation stimmt, wie die Prophetie stimmt, wie alles Millimeter genau von Gott Jahrtausende vorher prophezeit, dann eintrifft. Und dann siehst du hier, wie das in Bethlehem passiert. Und es ist das Brothaus, Bethlehem. Er hat ihn nirgends anders geboren werden lassen, weil er wollte das Brot des Lebens den Menschen darbieten, dass sie endlich zur Ruhe kommen, dass sie satt werden. Und es wird ja dann beschrieben ab Vers 8, was dann passiert, dass die Hirte auf dem Felde sind. Dann kommt Vers 11 und das ist der entscheidende Punkt, was Gott wollte. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ist Bethlehem, der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Das heißt, das war das Ziel Gottes, dass ein Erlöser, dass ein Retter geboren wird. Wenn man mit den Leuten über Weihnachten redet, muss man ihnen sagen, weißt du, dass hier in Bethlehem der Retter geboren wurde, dein Retter, hast du diesen Retter, ist es bei dir persönlich, ganz privat passiert, dann ist Weihnachten, sonst nützt dir Weihnachten nichts. Und wenn man Lukas 1,30 sieht, die vorhergehende Prophetie, dann sieht man etwas Interessantes. Da kommt ja der Engel zu Maria und sagt dir, du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und Jesus heißt letztendlich Gott ist Rettung. Das J-E steht, also dieses Jesus, das ist zusammengesetzt, Jehoshua, das bedeutet praktisch Yahweh oder Jehova, man weiß ja nicht, wie man den Namen ausgesprochen hat, ist Rettung. Das heißt, damit sagt die Bibel, in dem Moment, wie Jesus kommt, ist der lebendige Gott da und rettet. Aus was rettet er mich? Jetzt kommt das Entscheidende. Wenn man alle die Prophetien zusammenzählt und alle liest, dann sieht man etwas, dass Gott den Sohn geben wollte zu Bethlehem mit dem Ziel, dass Gott mich rettet. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Nicht nur vor der Hölle. Das ist natürlich das Wichtigste, dass ich nicht in die Hölle komme. Dass er mich erlöst mit seinem kostbaren und teuren Blut. Sondern die Bibel beschreibt es und sagt, dass Gott mich rettet aus jeder Not. Wir haben es heute Morgen beim Mahl gesehen, dass Gott rettet in der Vergangenheit, rettet in der Gegenwart und rettet in der Zukunft. Es ist eine totale Rettung. Und wenn jemand in unserer Mitte ist, der in Nöten ist, dann bedeutet Weihnachten für ihn ganz einfach, dass Gott bereit ist, jede Not, ich sage jetzt nicht hinwegzunehmen, ich sage zu lösen, dass Gott bereit ist, jeder Not zu begegnen durch das von ihm verordnete alleinige Lösungsmittel und durch den alleinigen Lösungsweg, nämlich durch seinen Sohn, den er als Retter gegeben hat. Und damit ist auch klar, dass wir an die Welt draußen keine andere Botschaft haben als Jesus allein. Wir verkündigen keine Feiertage. Wir verkündigen nicht, dass jetzt Friede ist. Weil Friede ist nicht. Friede wird sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt im tausendjährigen Reich. So lang ist diese Erde ein Jammertal. Friede gibt es bloß einen Platz, dort wo der Erlöser der Herr ist. Und das sind unsere Herzen. Und das ist das, was Gott wollte. Er sagt hier ganz klar, Jesus, und darum sagt er Apostelgeschichte 4,12, es ist in keinem anderen Namen Heil. Und das ist das, was an Weihnachten geschehen ist, was in Bethlehem passiert ist. Gott gibt in diesem Brothaus, in diesem gewaltigen Ort, und der Ort ist nicht so, dass man denkt, das ist ein billiger Ort, sondern dieser Ort hat einen ungeheuren Hintergrund, wir werden das gleich sehen. Es ist der Heimatort Davids. Es ist der Heimatort von, letztendlich von der Neue, Anführungszeichen, Heimatort von der Urgroßmutter Davids. Du siehst, wie hier Gott alles gibt. Micha prophezeit und sagt, dort wird er geboren werden. Dieser Retter, der alle unsere Probleme löst, der uns vollständig zur Ruhe bringt, auch geistlich und seelisch. Und sie geht dann weiter und erklärt dann ganz einfach Schritt für Schritt in diesem Lukas ab Vers 30. Sie sagt, er wird Jesus heißen. Vers 32, er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Er ist der Sohn Gottes. Und Philipper erklärt uns, was das bedeutet. Er erklärt uns ganz einfach und sagt, dieser Sohn Gottes, der hier Mensch wird, der war vorher in der Gestalt Gottes. Das heißt, er war wie Gott der Vater im unzugänglichen Licht, wo niemand hinkommen konnte. Und er war genauso wie Gott der Vater Geist. Er war in andere Gestalt, aber er war vom Wesen her mit Gott vollständig wesensgleich. Da war völlige Deckungsgleichheit. Und sie beschreibt es dann und sagt, er ist der Sohn Gottes, der einzig Geborene von Gott, den er sich vom Herz gerissen hat und als Mensch auf diese Welt kommen ließ. Das war der Plan. Und sie sagt ganz klar, er wird nicht nur ein völliger Retter sein, sein Name wird Jesus sein, sondern er wird der Sohn des lebendigen Gottes sein. Und damit begegnen wir im Sohn, dem lebendigen Gott auf dieser Erde. Und das ist was Gewaltiges. Man sagt immer, Gott wurde Mensch. Das ist richtig vom Wesen her, aber in Wirklichkeit wurde der Sohn Gottes Mensch. Er hat sich letztendlich geopfert und Gott hat ihn sich vom Herz gerissen, der bei ihm in der Ewigkeit war, und hat ihn auf diese Erde gesandt. Und dann erklärt er etwas und sagt, dass nicht nur der Sohn Gottes sein wird. In Vers 32, er wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Damit ist auch klar, er ist der König Israels. Und dann verstehen wir vielleicht auch, was ihm im Kreuz geschrieben steht. Der König Israels, er ist der König, den Gott auf dieser Erde eingesetzt hat. Er ist der König, der Herrscher über alle weltlichen Herrscher dieser Erde und wird im tausendjährigen Reich auch diese Herrschaft antreten. Er ist der, der in letzter Konsequenz auch die Weltgeschichte regiert. Obwohl im Teufel, der Sündenfall, bestimmte Spielräume eingeräumt sind. Siehe Daniel 2 und Daniel 7. Aber Gott wollte, dass sein Sohn hier die letzte Herrschaft antritt. Und es hat eine ganz große Konsequenz für uns Gläubige. Wenn wir an diesen Tagen, haben wir auch mehr Zeit wie sonst, in uns gehen, dann müssen wir uns fragen. Begreifst du als Gläubiger in der Tiefe, und wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht gläubig ist, dann ist es der einzige Ausweg, hier aus der Hölle rauszukommen, aus dem Elend herauszukommen, dass sich zu meinem Jesus bekehrt. Und wenn ein Gläubiger dann da ist, dass er sich bewusst wird, er ist gekommen, um mich zu retten. Um mich zu retten vor der Hölle, aber auch mich zu retten aus jeder Not. Wisst ihr, mir wird es immer klarer. Ich war ja auch älter. Und ich bin ein Typ, wo normalerweise, ich weiß nicht, ich bin biologisch und medizinisch verstehe ich nichts. Aber ich habe inzwischen was begriffen. So die Leute, die Tag und Nacht im Adrenalin baden, die haben immer Druck. Und da gehöre ich auch dazu. Und ich habe dann festgestellt, dass wenn du älter wirst, dass selbst die Adrenalinstöße nichts mehr nützen. weil der Empfänger von dem Adrenalinstoß der Körper bestimmte Schwäche aufweist. Das ist wie bei einem Auto. Mein Auto ist jetzt auch 10 Jahre alt, ist ein wunderschönes Auto. Ich hoffe, dass mir lange erhalten bleibt, aber es weist doch so gewisse Schwäche auf. Ich glaube, so ist es beim Mensch auch. Er weist dann Schwäche auf. Und hier siehst du dann letztendlich etwas, dass du als Mensch, ob du willst oder nicht, du kannst schon noch so gut sein, noch so fit sein, du brauchst, weil du immer mehr in Nöte hineinkommst, brauchst du einen Retter. Und wo der Mensch auch einen Retter braucht, nicht nur vor der Hölle, nicht nur in der Jugend, wo Gott ihn vor den Lüsten der Jugend bewahrt und aus dem Dreck rausreißt, sondern auch im Alter. Wisst ihr, wenn man dann Bilanz macht, der Mensch neigt ja dazu, dass er Bilanz macht. Wenn du plötzlich merkst, meine Jahre gehen dahin, ich habe nicht mehr viele Jahre, habe ich noch Zeit, etwas zu tun? Was habe ich denn in meinem Leben hingebracht? Habe ich alles kaputt gemacht? Habe ich hier etwas, wo vor Gott Bestand hat? Wenn man das alles sieht, dann ist es umso wichtiger, dass man einen Retter hat, der mich aus jeder Not rettet. Oder wenn die Krankheit kommt, wenn ich elend da niederliege, dass der Herr mich so rettet innerlich, dass ich im Triumph in die Ewigkeit gehen kann, trotz Krankheit. Und das ist immer erstaunlich, wenn mir andere berichtet, wie sie zu Kranken kommen, die gläubig sind und im Prinzip gehen die Tröster, Anführungszeichen, als Getröstete heim. Weil dort mehr Trost ist als bei ihnen, die hier trösten wollen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Gott jemand rettet, dann rettet er ihn vollständig. Und was hier die Schrift sagt, er wird regieren in Ewigkeit. Das alles ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Letztendlich will uns Gott auf die Ewigkeit vorbereiten. Und er sagt dann in Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man auch versteht, warum der Herr Jesus so geboren werden musste. Warum musste in Bethlehem, in diesem kleinen Ort, wenn ich es richtig weiß, ist schon 2 Stunden von Jerusalem weg, warum in diesem Ort, warum dort ein Mensch geboren werden musste, der nicht gezeugt wurde wie jeder andere Mensch auf dieser Erde, sondern der vom Heiligen Geist durch ein Wunder ins Leben gerufen wurde. Der durch eine Frau geboren wurde, die unberührt war, die eine Jungfrau war, die von Gott her rein genug war, um das zu tun. Darum ist es so wichtig. Und darum ist es auch so schlimm, wenn die Theologen mit ihrer Gottlosigkeit dann letztendlich die Jungfrauengeburt anzweifeln. Der Herr Jesus wurde ohne Zweifel vor einer Jungfrau geboren, wurde ohne Zweifel durch den Heiligen Geist gezeugt. Wenn das nicht so wäre, könnte die Erlösung nicht wirksam sein. Ich kann es erkennen an der Wirksamkeit der Erlösung in mir selber, dass es so sein muss, weil die Bibel das logisch erklärt. Als Adam sündigte, ist der Tod, der geistliche Tod in das Menschengeschlecht hineingekommen, und zwar in die Gene. Jedes Kind, das die gezeugt haben, ist dann letztendlich ein Sünder, siehe Kain und Abel. Und siehe dann Tubal Kain, die ganze Kette, wie die Sünder explodiert sind, wie sie bis zum heutigen Zeitpunkt ungeheuer eskalieren, wie die Sünde Triumphe feiert. Der Mensch ist eine Bestie. Richtige Bestie. Du musst sehen, was es Christenverfolgung gibt, was es Mord, was es Totschlag, was es Krieg. Der Mensch ist in sich bösartig. Und wegen diesem bösartigen Menschen musste diese Erlösung geschehen. Und es war klar, nachdem dieser geistliche Tod, dieses Teufelsgift in den Adern der Menschen, durch die ihre Adern geflossen ist, gab es keine Rettung mehr. Also musste Gott etwas tun. Und es gibt Gesetze auch in der geistlichen Welt, und die besagen, dass ich alles, was ich zerstört habe, wiederbringen muss. Und damit war klar, dass Gott eine Lösung finden musste, dass dieser Sündefall aufgehoben wird. Dazu brauchte er einen Mensch, der ohne Sünde war. Den gab es aber nicht mehr. Also musste Gott einen Mensch ohne Sünde hervorbringen. Gleichzeitig musste aber dieser Mensch, weil ja inzwischen viele Menschen geboren wurden und weil bis zur Erlösung Millionen von Menschen über diese Erde gehen würden, musste dieser Mensch einen Wert haben von seiner Seele her, weil nämlich in der Seele, sagt die Bibel, ist das Blut. Und die Seele und das Leben sitzen im Blut. Es musste so einen Wert haben von seiner Seele her, dass es reicht, um die gesamte Menschheit zu erlösen. Und damit war es klar, dass es kein normaler Mensch sein konnte. Es musste ein wirklicher Mensch sein, weil Gott es ja wiederbringen musste, was zerstört war, nämlich das Leben. Und jetzt sagt die Bibel, das Leben, das zerstört wird, muss wiedergebracht werden. Das Leben ist im Blut, steht eindeutig in der Schrift. Also musste ein Mensch entstehen, der ohne Sünde war, der Blut hatte, wie ein normaler Mensch, und der so wertvoll war von seiner Seele her, dass der Preis und der Wert dieses einen Menschen so hoch war, dass er die gesamte Menschheit, Millionen von Menschen, erlösen konnte. Und um das zu tun, musste Gott etwas Neues tun, was es noch nie gab in dem Universum. Das heißt, er geht hin und lässt seinen geliebten Sohn, und ich denke, da sind wir uns einig, dass seine Seele diesen Wert hat, um die ganze Menschheit zu erlösen, lässt sein Sohn Mensch werden durch dieses Wunder. Wisst ihr, und erst wenn man das versteht, dann merkt man, wie gottlos es ist, die Jungfrauengeburt in Frage zu stellen. Die Bibel sagt hier, er wird letztlich durch diese Jungfrau geboren werden. Er wird ein Mensch werden wie wir, mit Blut. Und er wird dieses Blut vergießen und damit wird die Rettung vorhanden sein. Wisst ihr, wenn man Weihnachten mal von dem Hintergrund her sieht, dann sieht man das völlig anders. Dann sieht man hier eine Person. Natürlich lag da ein Kind. Das sind Leichentücher, sprich in Windeln gewickelt war. Aber dieses Kind selber war vom Inneren her Gott. Es war der Sohn des lebendigen Gottes, der in der Gottheit gleich mit dem Vater war, der einen ungeheuren Wert darstellte und der sich dieser Menschheit unterworfen hat. Und man muss das auch begreifen, was das für eine Demütigung war für den Herr Jesus, dass er in diesen elenden Leib der Menschen kam mit allen Beschränkungen. Und er ist dann geboren in diesem Haus des Brotes. Und da siehst du, wie Gott schon alles vorhergeplant hat. Er sagte beim Sünderfall, der Same des Weibes, nicht der Same des Mannes. Ist euch das aufgefallen? Das ist nicht der Same des Mannes, der Same des Weibes. Er sagt nur, es wird durch die Frau geschehen, aber der es initiiert, war Gott selber durch den Heiligen Geist, der das Wunder getan hat. Darum steht Same des Weibes und nicht Same des Mannes. Er wird diesen Sohn gebären lassen und dann wird er der große Erlöser werden, der alle diese Probleme löst. Und dann kommt ein ungeheurer Satz in Lukas 1, 37. Nicht nur für die Jungfrauengeburt, für dieses Wunder. Er sagt hier, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei Gott ist nichts unmöglich. Diese Erlösung ist so gewaltig, dass nichts unmöglich ist, was in meinem und deinem Leben an Elend vorhanden ist, dass Gott es hinwegtun kann. Diese Erlösung ist etwas Vollkommenes. Gott hat hier was Totales getan. Und wenn man jetzt zurückgeht in 1. Mose 35, 19, dann sehen wir hier, dass dieses Bethlehem ein Ort war. Und ich möchte zurückkehren zu dem Ort, um zu begreifen, warum Gott diesen Ort gewählt hat und warum er so oft genannt wird. 1. Mose 35, Vers 19. Es heißt hier, und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Bethlehem Ephrata, so heißt es auch in der Prophetie. Und dieses Ephrata heißt ganz einfach fruchtbar. Das heißt, da wird etwas geschehen, da wird Gott etwas geben in Bethlehem, in diesem Ort, in diesem Brothaus, wo die Frucht des Geistes hervorbrechen kann. Da wird was Wirkliches geschehen. Nichts Billiges, sondern was tatsächlich von Gott her Wichtiges. Wenn man jetzt hineinzieht, wie Gott hier handelt, da siehst du schon den ganzen Heilsplan Gottes verdeckt durch diesen Ort Bethlehem letztendlich vorgeschattet. Und zwar, wenn man in das Buch Ruth hineingeht, dann sieht man eine dramatische Begebenheit. Das heißt in Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Hungersnot, Haus des Brotes, seht ihr den Zusammenhang? Und zwar, es heißt in Richter 21, Vers 25, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, denn jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das nennt man Gesetzlosigkeit. Und mitten in dieser Gesetzlosigkeit, wenn die Menschen gesetzlos sind, und das ist im Jahr 2006 auch massiv der Fall und im Jahr 2007 wird es noch schlimmer, sobald der Mensch gesetzlos ist, passiert etwas, dann bricht etwas hervor, und zwar, dann bricht letztendlich eine ungeheure Sehnsucht nach, ich will nicht sagen Gesetz, sondern nach Ordnung, nach Normalem hervor, dann werden die Menschen erfüllt und suchet etwas. Und wenn hier Hunger ist nach geistlichen Dingen und sie kriegen keine Speise, dann gehen sie. Dann suchen sie an anderen Orten ihre Befriedigung. Und das ist im Teufel sei Falle, dann macht er sie kaputt. Und so guckt her, die jungen Leute, ihr müsst mit den jungen Leuten sprechen, was sie für Vorstellungen haben. Sie wollen das Leben genießen.
Sie wollen etwas haben vom Leben. In Wirklichkeit geht es dem Teufel in die Falle, der sie kaputt macht. Und die Alten sind auch nicht anders. Wisst ihr, mit ihren Hobbys, mit allem Möglichen. Man versucht, seine Seele zu stopfen, wenn man nämlich merkt, dass dort ein Loch ist durch den Sündenfall. Und hier heißt es ganz einfach, es war Hungersnot und sie geht. Letztes Mal hat sie einen entscheidenden Fehler. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort. Das heißt, die Familie hier war in Bethlehem. Und jetzt ist etwas passiert, sie geht fort und geht ins Gebiet der Moabiter, lasset sich dort nieder. Und Naomi mit ihrem Mann Elimelech und ihren Söhnen geht hin und geht vom Haus Gottes weg. Sie geht von der Offenbarung Gottes weg und geht nach Moab. Jetzt muss man wissen, wer Moab ist. Moab ist eine Katastrophe. In 1. Mose 19, Vers 37 wurde Moab unter anderem durch Blutschande geboren. Es war eine der Töchter Lots, hat Moab hervorgebracht. Und Gott geht in seiner Heiligkeit so weit, dass er in 5. Mose 23, Vers 3 etwas sagt. Und das ist ganz wichtig für unser Verständnis. Es soll kein Bastard in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die 10. Generation seiner Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Kein Ammoniter oder Moabiter soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die 10. Generation ihrer Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen auf ewig. Das stand. Das war Fakt. Und jetzt geht diese Familie hin nach Moab. Sie geht in den Ort des Fluches, den Gott verflucht hat, letztendlich, oder es ist ähnlich wie ein Fluch. Es heißt auf jeden Fall, 10 Generationen lang darf niemand von Moab in die Gemeinde des Herrn kommen. Ein furchtbarer Ort und dort bei den Moabitern findet sie diese Frauen. Und da siehst du etwas, wenn man nämlich jetzt sieht, was Gott tut. Er schattet hier etwas vor. Er nimmt ausdrücklich Moab, dass es ganz schlimm ist, und zeigt dann, wie auch jemand aus Moab in Bethlehem erlöst werden kann. Ihr versteht? Wie jemand, der in der größten Sünde und im größten Dreck steckt, wie er in Bethlehem, im Haus des Brotes, wo nämlich das Brot des Lebens der Herr Jesus ist, wie er dort gerettet werden kann. Jetzt siehst du etwas, wie diese Frau Sehnsucht hat nach dem Gott Israels. Ich möchte nicht Ruth auslegen. Das wäre ein Kapitel für sich, sondern wie sie Sehnsucht hat nach einem lebendigen Gott. Und wie sie mit dem Tod in Berührung kommt, wie Gott im Gericht diese Männer hinwegnimmt. Und übrig bleibt bloß Naomi, die Frau in völliger Verbitterung. Und du siehst jetzt kommt die Sehnsucht. Und zwar in Vers 6 kommt jetzt plötzlich etwas. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das ist das, was wir dem Sünder sagen müssen. Das ist auch das, was Ruth begriffen hat. Es gibt eine Rettung für mich und für dich, und zwar vollständig. Dort heißt es, da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. Und dann gehe sie zurück nach Juda. Juda ist der Stamm des Messias. Gehe zurück nach Bethlehem, wo letztendlich der Messias geboren wird, wo die Verheißung ist, dort wird Gott retten. Das heißt, sie haben gehört, dort ist Brot. Und das ist wichtig, dass wir den Menschen sagen, in Bethlehem ist was geschehen, das den Lebenshunger deines Lebens vollständig stillt, dass du endlich zur Ruhe kommst, dass du normal wirst. Dass das Elend aufhört, und das Elend kann noch so schlimm sein, und ein schlimmeres Elend für einen Jude wie Moab gab es wohl nicht. Moab war das Letzte für einen Jude. Jetzt müssen wir ganz nüchtern sehen, Moab und Ammon waren da die Todfeinde Israels. Hier war das Letzte. Und damit zeigt Gott an, dass er bereit ist, in Bethlehem die letzte Not anzugreifen und den Letzten zu retten. Bethlehem im Sinne von Haus des Brotes, wo das Brot des Lebens, wo der Erlöser geboren wird. Und wenn man das Wort so benutzt, im Sinne von, dort ist er geboren, dort ist das Problem gelöst, dann hat man eine ganz andere Sicht auch von diesen Feiertagen. Ja, natürlich, wenn man das jetzt alles sich in Ruhe anguckt, dann sieht man die ganzen Enttäuschungen, die hier passiert sind. Aber dann tritt jemand auf, Boas. In ihm ist Stärke, heißt es. Und das ist ein Bild für den Herr Jesus. Und dann tritt dieser Boas in Kapitel 2, Vers 1 auf und er beginnt jetzt, sich um diese Frau zu kümmern. Und er sagt zu ihr, Vers 8, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen, begib dich nicht weg von hier, sondern halte dich zu meinen Mägden. Wenn ein Mensch erweckt wird, wenn ein Mensch die Botschaft begreift, dass Gott ein Brothaus hat, dass Gott ein Haus hat, wo Brot ist, und dass Gott das Brot des Lebens gegeben hat, nämlich ein Erlöser, eine völlige Errettung, wenn ein Mensch das begreift, dann wird ihm Gott auch zeigen, halte dich zu diesen Dingen. Beginn dich um das Geistliche zu drehen. Geh nicht zu der Welt, geh nicht zu den Menschen, sondern geh hin, wo Gott dich schickt, wo du merkst, wo das von Gott vorgegebene Lösungspotenzial da ist, auch für dich. Das merkt man ja instinktiv. Als ich mich bekehrt habe, habe ich gemerkt, wenn ich hier zum Herr Jesus gehe, dann kann ich Friede finden. Das habe ich gemerkt. Und er zeigt das Nächste und sagt, halte dich zu meinen Mägden. Das heißt, halte dich zum Volk Gottes. Und das ist auch wichtig, dass Gläubige, auch wenn sie letztendlich Probleme haben, dass sie nicht zu der Welt rennen, sondern dass sie zum Haus Gottes gehen und dass sie im Einflussbereich hier das Brot des Lebens bleiben. Das gilt auch vor allem für die Jungen. Wisst ihr, ich weiß ja, wenn Kinder aus gläubigen Elternhäusern, wenn es dann kriselt, man hat die Nase voll von den Frommen. Geil, das brauchen wir nicht erzählen, ich weiß das. Und ich höre das, ich habe das so oft genug gehört. Und wenn du dann siehst, wenn man sagt, wenn die Kinder trotzdem zum Haus Gottes gehen, dann bleiben sie bei Bethlehem, dann bleiben sie beim Brothaus, dann bleiben sie beim Erlöser. Und dann wird die Stunde kommen, wo er sich ihnen offenbart und sich ihnen naht. Und dann sagt sie in Vers 10 und fällt auf ihr Angesicht, als sie ihm dann begegnen darf, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin. Und dann merken die Leute plötzlich, dass der Herr beginnt, sich um sie zu kümmern. Wisst ihr, und wahres Weihnachten ist nicht, dass man hier mit der Verwandtschaft ein bisschen schön tut, dass man sein Braten isst, das mag alles nett sein, sondern es ist so rum, dass der Herr wirklich, das ist wahres Weihnachten, dass der Herr beginnt, sich um meine Seele zu kümmern. Das Weihnachten wird in meinem Herz, und zwar das ganze Jahr, dass Friede kommt wie ein Wasserstrom. Nicht so ein Pseudo-Friede, so ein gemachter, sondern wirklicher Friede wie ein Wasserstrom. Und das heißt hier, der Herr vergelte dir deine Tat in Vers 12 und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Und wenn Weihnachten bewirkt, auch diese ganze seelische Wallung, dass die Menschen plötzlich Hilfe suchen, dass sie unter den Flügeln Jesu Friede suchen, dann haben wir gewonnen. Und dann können wir den Leuten einfach sagen, jetzt gerade, wenn ihr in dieser schwelgenden Stimmung seid, beginnt das letztendlich auszunutzen und dann sucht ihn. Sucht ihn. Gott hat Bethlehem gegeben, Gott hat dieses Kind gegeben, nicht alle Jahre wieder, das ist Unsinn. Es kommt nicht alle Jahre wieder auf die Erde, sondern es ist einmal gekommen, ein für alle Mal, hat einmal sein Blut vergossen, einmal ein perfektes Opfer gegeben, hat einmal triumphierend dem Teufel seine Machtbasis zerstört. Und hat für den Menschen eine völlige Erlösung geschaffen. Und wenn jetzt die Menschen kommen, dann ist er da. Dann steht das Brothaus für ihn offen. Und er kann das Brot des Lebens, der Herr Jesus, wirklich erleben bis in die letzte Phase seines Lebens und kann gerettet werden aus jeder Not. Und die Bibel sagt dann, Vers 20, er ist der Löser. Steht in 3. Mose, wo erklärt wird, dass man gelöst werden kann. Und ich möchte jetzt nur aufs Geistliche beziehen. Er erklärt dann, wie er Wiedergeburt geht, in Kapitel 3, Vers 3 und sagt, du musst dich baden, du musst dich salben, du musst andere Kleider anziehen und zur Tenne hinabgehen. Das heißt, das ist der Vorgang, der bei ihrer Wiedergeburt sich abspielt. Das heißt, ich werde dann gebadet im Bad der Wiedergeburt, ich werde gewaschen vom Erlöser, ich werde gesalbt mit dem Heiligen Geist, ich bekomme den Geist der Sohnschaft, ich bekomme die Kleider des Heils und gehe dann zur Tenne, dort wurde gearbeitet, gehe in meine Berufung. Das ist der Normalfall. Und sie sagt dann in Vers 9, weil sie das ja erleben will in der Tiefe, so bereite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja der Löser. Er erklärt, denn braucht gar nichts erklären, sie weiß plötzlich, und das ist das, was bei ihrer Wiedergeburt passiert, plötzlich weißt du, er ist mein Erlöser. Und dann muss der Mensch kommen, wenn er das sieht, und er sagt ganz klar, Vers 13, ich will dich lösen, sagt er aber ganz klar, davor ist ein anderer Löser. Dieser andere Löser ist bildlich gesprochen das mosaische Gesetz und das heißt in Vers 6 von Kapitel 4, da sprach der Löser, nämlich das mosaische Gesetz, ich kann es nicht für mich lösen. Das heißt, das Gesetz bewirkt nichts, Und jetzt sagt er zum Erlöser, löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Das ist nichts anderes wie der Zuchtmeister auf Christus. Oft ist es so, dass auch ein Mensch dann mit dem ersten Löser in Berührung kommt. Er erschrickt ob seiner Sünde. Er erschrickt, wie bösartig er ist. Er sieht plötzlich sein ganzes Herz. Er sieht, dass er nicht besser ist wie die anderen, sondern noch schlimmer. Und immer wenn dann die Depression kommt, wenn man dann seine Wut weg hat, wisst ihr, in der Wut, in der Erregung und in allem, da sieht man alles ganz klar. Alle anderen sind schuld, bloß ich nicht. Wenn man aber dann zur Ruhe kommt und der Heilige Geist wirkt im Herzen, dann siehst du plötzlich, Moment mal, da ist noch jemand anders schuldig. Nämlich ich selber, ich bin der Verderbte. Wenn man das sieht, dann merkt man auch, man kann selber nichts mehr tun. Und dann macht mir das Gesetz klar, du musst zum anderen gehen. Er kann dich lösen. Und dann zeigt die Bibel hier im Buch Ruth auf, wie die Erlösung geschieht, dass Boas, der Erlöser, kommt und rettet. Das ist eine wunderbare Schattenbildlichkeit auf die Erlösung durch die Urgroßmutter Davids. Und der Jesus ist der Sohn Davids. Aus dem Hause Davids. Dann siehst du, was Bethlehem in der Tiefe bedeutet. Wenn man aber weitergeht und sich das in Ruhe anguckt, dann sieht man in 1. Samuel 17, Vers 12, dort sieht man, dass es das Stammhaus des David war. David aber war der Sohn jenes Ephraimiters aus Bethlehem Juda, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. David, der Sohn Davids, da heißt es, der Sohn Davids. Und damit hast du wieder Bethlehem. Und hier sieht man dann etwas wohl das Gewaltigste, was es hier gab von David her, als Schattenbild für den Herr Jesus, ist letztendlich die Besiegung des Goliaths. Er hat den Goliath, den Teufel, besiegt. Er hat ihm die Waffe aus der Hand geschlagen. Er hat ihn völlig besiegt am Kreuz von Golgatha. Und jetzt sieht man etwas, Vers 37. Der Herr, der mich vor dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch vor diesem Philister erretten. Und jetzt sieht man hier schattenbildlich etwas. Errettung vom Löwen und Errettung vom Bären. Das sind zwei Bilder in der Bildersprache der Bibel. Die Schrift sagt ja ganz klar, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Das heißt hier völlige Erlösung durch den Sohn Davids, durch diesen Mann aus Bethlehem, letztlich vom Teufel, vor der Sünde, vor der Hölle, vom Elend. Aber das Zweite, genauso wichtig, Rettung vor dem Bären. Der Bär ist zum Beispiel das Tier, das Elisa geholt hat, im Fluch, um die Kinder zu zerreißen. Der Bär steht für den Zorn Gottes. Der Löwe steht für den Teufel in dem Zusammenhang, für den Gegner. Und der Bär steht für den Zorn Gottes. Und der sagt, du wirst vollständig erlöst werden vom Zorn Gottes und vom Teufel. Es wird Friede sein auf allen Ebenen. Und dann geht er hin in Vers 40. Er nahm seinen Stab in die Hand, er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche. 5 ist die Zahl der Gnade. 5, die Rechte des Herrn, die Hand Gottes, tut hier das Entscheidende. Der braucht bloß einen Stein und bringt dann Goliath zu Fall und er schlägt ihn mit dem Schwert. Und jetzt sind wir Gerettete. Goliath ist besiegt durch das Schwert des Geistes, durch der Herr Jesus. Er hat hier alles getan durch seine Gnade mit diesen 5 Steinen. Und es ist vollständige Hilfe. Und in Vers 47 heißt dann, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und damit hast du wieder Bethlehem, hast du wieder David, hast du Ruth, hast du die ganze Kette. Und überall, wo du hinlangst, auch schattenbildlich, siehst du völlige Errettung. Gott wollte diesen Ort geben und dieses Haus, um völlig zu erretten. Und in Micha 5, da haben wir dann die direkte Prophetie. Es ist doch schön, wenn jetzt ein Gläubiger mit einem Ungläubigen oder mit einem Traditionellen redet über Weihnachten und man kommt auf Bethlehem und der redet von Bethlehem und du sagst Bethlehem, völlige Errettung. Ist das schon was ganz anderes, als wenn du sagst Bethlehem, Windeln, Grippe, Ochs, Esel. Ochs, Esel ist übrigens nicht biblisch, aber ist eine große Tradition und zwar, das kommt von der Kirche, also aus der Zeit der Kirchenväter, aus dieser Tradition, also einfach aus der Kirchengeschichte heraus. Ochs und Esel. Ochs, mosaische Gesetz, Esel, die stellvertretende Erlösung. Ganz so dumm war das gar nicht, was sie da auf den Bildern gemacht haben. Beides hat er erfüllt. Und jetzt sieht man hier, da heißt es in Micha 5, Abvers 1, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Dessen Hervorgehen, das steht in der Mehrzahl des Wort, von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren haben wird, und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israel zurückkehren. Er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes, und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Jetzt sagt die Bibel was ganz Gewaltiges. Dabei muss man noch einen Satz dazu sagen vom Buch Rut. Und zwar von Kapitel 4 im 11. Vers, dass man das versteht, weil es hier prophetisch gemeint ist. Und zwar es heißt dort, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rachel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Wisst ihr, genau das ist passiert. In Bethlehem ist dieser Name gemacht worden, nämlich der Name Jesus. Und jetzt hast du die direkte Prophetie auf Jesus. Er sagt, in Bethlehem Ephrata wird jemand sein, dessen Hervorgehe. Und zwar, da müssen wir eigentlich übersetzen, dessen mehrmaliges Hervorgehen, weil es Mehrzahl ist, von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Das heißt, da kommt eine Person, die aus der Ewigkeit, aus dieser Lichtswelt, wo der lebendige Gott mit seinem Sohn gewohnt hat und wo Gott der Vater immer noch wohnt, in diesem unzugänglichen Licht, aus dieser Ewigkeitswelt kommt er dauernd hervor. Dauernd jetzt die Erführungszeichen. Und zwar, er kommt hervor zum Beispiel als Melchisedek in 1. Mose 14. Er kommt im Buch Josua 5, kommt er hervor als der Engel des Herrn. Das heißt, er erscheint in Christophanien. Das heißt, er kommt immer wieder hervor, um dann einmal endgültig zu kommen in der Fleischwerdung, nämlich in Bethlehem. Darum sagt er, aus dir wird hervorkommen jemand, der schon vorher mehrmals hervorgegangen ist. Das ist die ganze Palette der Prophetie, wie die Bibel ganz klar beschreibt, dass der Jesus mehrmals hervorgeht, um zu erscheinen im Alten Testament, aber dann nur einmal kommt, um das zu tun, was hier geschrieben wird. Um die Menschen, nämlich vor allem sein Volk, zu weiden. Und dann sagt die Schrift, dieser wird der Friede sein. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das versteht. Er wird Friede sein. Und in 1. Mose 49, in dem prophetischen Säger, wo Juda beschrieben wird, wird dann ganz klar beschrieben, ab Vers 8, dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Absolute Herrschaft. Juda ist ein junger Löwe. Und jetzt hast du einen anderen Löwe. Du hast einmal den Löwe, der böse ist, der Teufel, und du hast den zweiten Löwe. Der Löwe von Juda. Wisst ihr, und ich sage es mal brutal, wenn dann die Sternenkonstellation auch nur im Bild des Löwen geschehen ist, dann siehst du erst, wie Gott es gemacht hat von der Prophetie vor allem her. Und es gibt eine Geschichte, die hat mich erschüttert, und zwar, wie man Löwe bändigt. Wenn sie einen Löwe absolut nicht gebändigt kriegen, die Löwe bändiger, dann geht sie hin und nehmen einen anderen Löwe, der stärker ist wie der Löwe, der hier ist. Und dann geht sie hin, lasse die miteinander kämpfen. Und dann gewinnt in der Regel der stärkere Löwe. Und dann geht sie hin, nehme den Löwe, nehme sein Blut ab von diesem Löwe. Und dann geht der Dompteur und schmiert sich mit diesem Blut ein. Geht er zu dem Löwe rein. Er geht zu dem besiegten Löwe rein. Und er wittert dann das Blut seines Siegers. Wo ich die Geschichte gelesen habe, gehört habe, das hat mich erschüttert. Das ist genau das Gleiche. Durch das Blut des Löwen von Juda, durch das Blut des Lammes, hast du Macht und Sieg über den bösen Löwe, über den Löwe, der hier letztendlich uns töten will. Und die Schrift sagt ganz klar, er kommt aus dem Stamme Juda, er kommt aus Bethlehem, aus diesem Ort im Stamme Juda, er kommt aus dem Brothaus und er ist der Sohn Davids und er ist der, den auch David vorschattet in der Besiegung des Goliaths. Er ist den, der bei Ruth vorgeschattet wird, der den Elendesten, der sogar in Moab zu Hause ist, zur Ruhe bringen wird. Und dann heißt nämlich hier in Vers 10, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Schilo heißt der Friedebringer. Und die Bibel zeigt dann letztendlich auch hier in diesem Schattenbild, ich möchte es nicht weiter ausführen, was Gott tun wird, sondern sie sagt hier das Entscheidende, sie sagt, wenn dieser Mensch, der geboren wird in Bethlehem, im Brothaus, der ein Sohn Davids ist, der in Wirklichkeit der Sohn Gottes ist, der in Wirklichkeit der Erretter ist, der Erlöser ist. Wenn er kommt, dann wird er etwas tun. Und zwar, er wird etwas bringen, was die Menschen nicht mehr haben seit dem Sündenfall. Er wird Friede bringen. Und da kannst du ruhig sagen, Weihnachten, Friede auf Erden, muss ich sagen. Amen. Aber nur richtig. Durch den Sohn Gottes, Friede auf Erden, durch den Messias, Friede auf Erden, durch Bethlehem, wenn man es richtig versteht. Wenn man versteht, Bethlehem steht für völlige Erlösung, steht für den Sohn Gottes. Und er sagt hier nicht, er wird Friede bringen als Sache, sondern er sagt, dieser wird der Friede sein. Friede ist eine Person. Und sobald die Person in mein Herz einzieht, ist Friede mit Gott und in der Regel auch Friede mit Menschen. Hat eine Doppelwirkung. Dann kommt der Mensch plötzlich zur Ruhe. Ich habe heute schon lächeln müssen. Fast alle Bibelstellen, die ich hatte, vom Brotbrecher bis hier zur Einleitung, sind schon da gewesen. Aber es schadet ja nichts, wenn man es doppelt hört. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird es tun. Das heißt, er wird völliger Friede geben. Jetzt seht, was hier geschrieben steht. Man muss manchmal die Bibelstelle einfach genau lesen. Da steht was ganz Einfaches. Er sagt praktisch, er ist der Friedefürst, der König des Friedens. Und gleichzeitig sagt die Bibel, die Mehrung der Herrschaft, dass er immer mehr Herrschaft bekommt über mein Herz, sobald ich der Herr Jesus mein Herr sei lasse, im tiefsten Sinne des Wortes. Und der Friede werden kein Ende haben. Das heißt, dieser Friede geht nicht mehr weg. Und er erklärt dann ganz klar, dieser Friede wird der Normalzustand sein. Wo? Auf dem Thron David. Solange der Herr Jesus als der König der Könige, der Herr der Herren, in meinem Herzen herrscht, wird dieser Friede wie ein Wasserstrom in meinem Herzen der Normalzustand sein. Und wenn man das sieht, er sagt, das wird das Wesen seines Reiches sein. Wenn man das begreift, mit dem Kommen Jesu Christi brach das Reich Gottes sichtbar an. Wir wissen ja, das Reich Gottes war ursprünglich nur verheißen. Darum ist das die erste Erscheinungsform, wo nichts war. Die zweite Erscheinungsform ist, als der Herr Jesus dann auf die Erde kam und als Mensch da war, dann war der König gegenwärtig und damit war das Reich Gottes da. Das Reich ist immer, wo der König ist. Als er dann starb, auferstanden ist von den Toten, körperlich auferstanden ist, in den Himmel zurückgefahren ist, sein Blut ins himmlische Heiligtum gelegt hat und diese vollkommene Erlösung vollzogen hat und der Geist ausgegossen hat, dann brach die dritte Erscheinungsform des Reiches Gottes an. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt war das Reich Gottes inwendig in uns. Wisst ihr, und jetzt müsst ihr euch das einfach vergegenwärtigen. Was sagt die Bibel hier allgemein? Dort, wo der Thron Davids aufgerichtet ist, wird Herrschaft und Friede ohne Ende sein. Das heißt, wenn in meinem und deinem Herzen, nachdem der Herr Jesus eingezogen ist, du ihn Herr seilisch, die Herrschaft ihm überträgst, wird dieser Friede, der normalerweise gefühlsmäßiger Weihnachten hochgepusht wird, wird der Normalzustand deines und meines Herzens sein. Das heißt, du hast immer Friede. Du hast Friede wie ein Wasserstrom. Wenn das alles richtig läuft, bist du nicht zu erschüttern, egal was kommt. Da ist dann etwas im Herzen drin, das unerschütterlich ist. Ein Friede wie ein Wasserstrom, der dahin fließt. Müssen wir mal gucken, wenn ihr im Gebirge seid, wie ein Wasserstrom, wenn der mal richtig fließt, wie das ist. Ist gewaltig, er schwemmt alles hinweg und trotzdem ist er ruhig. Ist was Herrliches, so ein richtiger Wasserstrom. Und die Bibel sagt, der Friede Gottes wird sein wie ein Wasserstrom. Und hier sagt die Bibel ganz klar, er ist auf dem Thron David, sobald der Herr Jesus in meinem Herzen hier Wohnung gemacht hat. Dann ist das Reich Gottes wirklich geschehen. Römer 14, 17. Wisst ihr, und ich bin wirklich der Letzte, der wohl verdächtig ist, dass er fünfe gerade sein lässt, oder? Aber in Römer 14, Vers 17 steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir müssen da aufpassen, dass uns der Teufel nicht auf eine ganz andere Art reizt. Dass uns dem Teufel gelingt mit Nebenkriegsschauplätzen, ihr versteht? Dinge, wo von der Bibel her eine gewisse Berechtigung haben, aber wohl nicht des Wesens sind, dass er uns Gläubige mit dem reizt, dass wir nämlich aufgrund von diesen, Anführungszeichen, Streitereien und von diesen Betrübungen des Heiligen Geistes, wo dann kein Friede mehr unter Gläubigen ist, plötzlich das Entscheidende vergessen, nämlich, dass er unser Friede ist. Denn wirklicher Friede mit Gott dann verlieren aufgrund von Nebenkriegsschauplätzen. Und er sagt ganz klar, das Reich Gottes ist weder Essen noch Trinken, noch, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das haben die Gemeinde zerstritten, ob man beim Abendmahl Wein nimmt oder Brot, oder Wein nimmt oder Traubensaft. Es haben sich Gemeinde zerstritten, ob man Blutwurst essen darf oder nicht. Das ist alles wichtig. Aber im Vergleich zu dem, dass Friede im Herzen ist, ist völlig unwichtig. Ihr begreift. Friede, das ist das, was Gott machen wollte. Und dieses Reich Gottes wird beherrscht durch diesen Friede, der im Herzen der Gläubigen da ist. Und in Epheser 2, Vers 13 zeigt die Bibel nochmal ganz klar. Sie sagt hier, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, der ins Fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede. Schon wörtliches Zitat. Aus Micha 5. Er ist mein Friede. Wie? Durch Jesu Blut. Wenn jetzt jemand in unserer Mitte ist, der zerrissen ist, wenn jemand in unserer Mitte ist, der genau das nicht empfindet, was an Weihnachten so kurz hochpusht wird, der merkt an Weihnachten vielleicht, ich sage in der Familie und im Umfeld kurz da, man tut sich schön, ist alles nett, aber kaum wieder kommt der 27., wo dann auch die Selbstmorde beginnen, laut Statistik, dann ist wieder alles im gleichen Dreck und im gleichen Elend. Und Weihnachten bedeutet, und Bethlehem steht für Haus des Brotes. Ein vollkommenes Stille aller meiner Bedürfnisse. Mein Lebenshunger wird vollständig gestillt durch den Herr Jesus, durch den großen Erlöser, durch den, der in Bethlehem geboren wurde. Und dann kommt meine Seele zur Ruhe. Und dann sucht man keine Ersatzbefriedigung in der Welt. Dann sucht man keine Ersatzbefriedigung beim Geld. Man sucht keine Ersatzbefriedigung beim anderen Geschlecht. Man sucht keine Ersatzbefriedigung, letztlich auch bei der Ehre, sondern dann kommt die Seele zur Ruhe. Dann ist Friede, wirklich Friede auf Erden. So wie es die Hirte auf dem Felde verkündigt haben. Friede auf Erden, und jetzt kann man das ganz unterschiedlich übersetzen, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Man kann aber auch übersetzen, und das Wohlgefallen Gottes ist da, nämlich der Herr Jesus. Das, was Gott wohlgefällt, ist vorhanden. Und dann ist Friede wie ein Wasserstrom. Und das ist das, was Gott geben wollte. Ich möchte uns dazu lesen, Jesaja 26 zum Schluss. Und ich denke, wenn man das begreift, dann, wenn man das Wort Weihnachten hört, wenn man das Wort Bethlehem hört, wenn man das Wort Krippe hört, wenn man das Wort Windeln hört, dann ist beim Gläubigen was ganz anderes. Und plötzlich hast du einen perfekten evangelistischen Ansatz. Du kannst sagen, wenn er sagt Windeln, sag Schleichentücher. Was denkt ihr, was das für ein Gespräch gibt? Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass da einer euch davon geht. Du sagst Windeln, er sagt Windeln, du sagst Schleichentücher. Er sagt Bethlehem, du sagst Bethlehem, das Haus des Brotes, das Brot des Lebens. Und da könnt ihr ja ein bisschen mit Anführungszeichen angeben, könnt ihr sagen, hast du gewusst, dass dort David geboren wurde? Hast du gewusst, die Stammmutter, Urgroßmutter, war eine furchtbare Sünderin. Sie war eine Moabiterin, durch Blutschande entstanden und damit schon Hoffnung auch für dich. Da kann man so langsam die Botschaft des Evangeliums entwickeln. Und er sagt hier in Jesaja 26, dem großen Kapitel, wir haben eine feste Stadt, Errettung setzt er als Mauer und als Schutzwehr. Und dort steht Jeshua, nämlich Jesus, für Errettung, das hebräische Wort. Und dann sagt er hier in Vers 12, uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Und dann kann man die Leute erklären und sagen, durch das Kommen Jesu, durch das, was er getan hat, indem er hier das Brothaus geschaffen hat, im tiefsten Sinne des Wortes, durch sein vollkommenes Opfer, ist alles für dich perfekt vollbracht. Wenn er Ruth gerettet werden konnte, eine Moabiterin, dann kannst du zweimal gerettet werden. Wenn ein David den Goliath so besiegt hat, dann kannst du jede Macht der Finsternis durch das Opfer Jesu und denk an den Löwen mit dem Blut, kannst du besiegen. Dann ist alles vorhanden, was du brauchst, um Sieg zu haben. Und jetzt sagt in Kapitel 27, sagt die Bibel nur ganz einfach, sieh etwas in Vers 5, dass man Frieden mit mir machte, ja Frieden mit mir machte. Ich muss bloß eins tun, ich muss kommen und diesen Frieden wie ein Wasserstrom annehmen. Dass bei mir Bethlehem passiert. Das Brothaus. Bei manchen Leuten muss Bethlehem passieren im Sinne von, dass der Sohn geboren wird, dass sie gerettet werden. Bei den anderen, wo der Sohn geboren ist, ist Bethlehem ein Ort Davids, der Ort des Sieges, dass ich zum Brothaus gehe. Zu dem Haus, wo völlige Nahrung ist, völliger Sieg und völlige Errettung. Und wenn ich so komme, auch an diesen Tagen, dann ist Weihnachten ein Triumph. Dann spielt es keine Rolle, ob du allein bist an Weihnachten oder ob du viele Leute um dich herum hast. Dann spielt es keine Rolle, ob du krank bist, ob du gesund bist. Dann spielt es keine Rolle, ob du reich bist oder arm bist. Dann spielt es keine Rolle, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Dann hast du etwas, was man nicht kaufen kann auf dieser Welt. Dann hast du Frieden wie ein Wasserstrom. Dann wohnst du in Bethlehem, im Brothaus, im Haus Gottes, wo der Erlöser geboren wurde. Und dann ist der dein großer Retter, den die Hirten verkündigt haben. Und dann wird Friede sein wie ein Wasserstrom. Geschwister, wir haben jetzt noch 3 Tage, nicht mehr ganz, 2,5. Wenn wir in diesem Sinne vorwärts gehen und beginnen, das Angesicht des Herrn zu suchen und ihm sagen, lass bei mir Bethlehem geschehen im tiefsten Sinne des Wortes. Bei jedem, der nicht gerettet ist, dass er Friede findet mit Gott. Bei jedem Gläubigen, dass er ins Brothaus eintritt. Und wisst ihr, was man im Brothaus tut? Man isst von diesem Brot. Dass man das Brot des Lebens aufnimmt, die ganze völlige Erlösung für sich einnimmt und hier klaren Tisch macht vor Gott, bis ein Friede ist wie ein Wasserstrom. Und dann kannst du auch sagen, wenn du mit Leuten redest, jawohl, die Hirte haben es verkündet, Friede auf Erden. Und dann kannst du sagen, Friede bei mir. Wisst ihr, und dann ist das Zeugnis auch wahrhaftig und dann ist Weihnachten. Bei mir persönlich und vielleicht dämmert es dann den Leuten um uns rum, dass Weihnachten vielleicht was ganz anderes ist, als man denkt. Und dass mit dem Ort Bethlehem was ganz anderes gemeint ist, als man allgemein meint. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du die Himmel verlassen hast, dass du auf diese Erde gekommen bist, um Mensch zu werden wie wir, dass es ein Bethlehem gibt, dass du dieses Brothaus geschaffen hast, dass du durch dieses Wunder der Jungfrauengeburt geboren wurdest, dass du durch den Heiligen Geist gezeugt wurdest und dass du ohne Sünde warst, dass du uns erlöst hast mit deinem kostbaren und teuren Blut, dass du wie ein David den Goliath besiegt hast, dass du Satan völlig besiegt hast in einer völligen Erlösung durch dein kostbares und teures Blut. Und dass so wie Ruth, eine Moabiterin, die unter diesem Gericht Gottes stand, gerettet werden konnte, dass jeder in unserer Mitte völlige Rettung erleben kann, auch heute an diesen Feiertagen, dass er zur Ruhe kommt, dass Friede wird, Friede auf Erde durch dich, der du unser Friede bist. Ich möchte einfach bitten, dass du keinen von uns heimgehen lässt, ohne dass du ihm begegnest und dass du zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.